Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zu 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Mittag, wo auch immer ihr uns hört, liebe HörerInnen. Ihr habt eingeschaltet, Irrenhaus Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Eine neue Woche, eine neue Runde, spektakuläre Spiele. Wir sind wieder bereit, uns auszutauschen. Ich und mein kongenialer Kompagnon Jan-Erik Röger heute auch wieder mit mir verbunden, live aus Friedrichshain. Wie geht's dir, mein Sohn?
Grüße. Es geht so. Ich bin immer noch angeschlagen, mental und vor allem emotional vom Wochenende. Noch bedient, sage ich dir, wie es ist.
Ja, ich
aber
auch.
Dazu später mehr.
Jetzt, bevor es hier losgeht, hier einmal eine Frage, da habe ich letztens mich auch mit Leuten drüber unterhalten. Ist es bei dir, kannst du bei dir schon feststellen, dass die Emotionalität beim Fußballschauen, also bei deinem Verein, bei Holstein, nachlässt? Oder ist bei dir das Ganze noch genauso intensiv, wie es jetzt meinetwegen vor 10 Jahren war, mit 14, 15? Weil ich habe irgendwie so festgestellt, dass ich auf jeden Fall ruhiger geworden bin und meine Stimmung nicht mehr so sehr davon abhängt, wie Hansa jetzt spielt. So klar freut es mich noch, wenn sie gewinnen und ich fieber auch mit, aber es ist nicht mehr so extrem wie früher und manchmal weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder das auch ein bisschen schade finde.
Ja, das stimmt. Ja, doch, man ist so ein bisschen, man ist nicht abgestumpfter, aber man ist abgebrühter, weil man schon erstmal ein bisschen mehr erlebt hat natürlich, logischerweise, durch die Erfahrung, die man so gesammelt hat. Und zweitens hat man ja auch einen ganz anderen Lebensmittelpunkt. Also nicht falsch verstehen, so klar juckt einen der eigene Verein, aber man hat einen Alltag, der halt weitergeht, man ist irgendwie am Arbeiten oder muss halt, weiß ich nicht, sich um sein Leben kümmern. Und früher bist du in die Schule gegangen und hast am Wochenende Fußball geguckt und vielleicht nochmal unter der Woche und musstest dich um nichts kümmern. Und da hast du irgendwie noch mehr Zeit gehabt, auch einfach dich mit reinem Fußball zu beschäftigen. Aber und man ist natürlich erwachsener geworden und man geht mit Niederlagen und mit Rückschlägen erwachsener um, als es vielleicht früher der Fall war. Und
liebe Grüße trotzdem, nach Aue an dieser Stelle.
Genau, liebe Grüße an Aue. Und trotzdem fällt es einem hier und da doch nochmal ein bisschen schwerer als an anderen Wochenenden, so wie bei mir an diesem Wochenende.
Ja,
aber liebe Grüße nach Aue ist ein gutes Stichwort.
Ja, wir müssen über die Erzgebirgler reden. Ich muss wirklich, wirklich sagen, das ist aus tiefstem Herzen, ich habe es ja schon geschrieben, so ein bisschen angedeutet, das tut mir sehr weh, dass der FC Erzgebirge so weit unten in der Liga rumkrebst, jetzt schon seit 8 Spieltagen, einfach unten drin. Auch nach diesem Wochenende wurde es nicht besser. Es gab eine 0:1 Heimniederlage gegen den FSV Zwickau, um das mal vorwegzunehmen. Und ja, Erzgebirge Aue jetzt mit 3 Punkten auf Platz 20. Richtig, richtig übel. Da gehört dieser Verein nicht hin. Und ich hoffe, dass sich das Blatt bald wendet. Im Moment ist Timo Ross, glaube ich, noch im Amt. Ich wüsste zumindest nichts anderes. Aber nach dem Spiel, was wir gesehen haben am Wochenende, würde es mich nicht wundern, wenn da noch die Reißleine gezogen wird unter der Woche und eventuell jemand Neues vorgestellt wird. Aber ja, lass uns ins Spiel gehen.
Ja, an sich würde mich das auch nicht wundern, wenn ich nicht heute gelesen hätte, dass Clubpräsident Helge Leonard ausdrücklich nochmal Ross den Rücken gestärkt hat. Er hat gesagt, dass er kein Fan davon ist, jetzt den Trainer zu opfern, auch wenn das viele Leute fordern und er seine Tendenz dazu hingeht, weiter an ihm festzuhalten, was auch immer das heißen mag. Aber wenn man sich
gegen Timo 1860 Ross, am kommenden Wochenende wird bestimmt die Wende kommen.
Ja, ich habe auch schon in den YouTube-Kommentaren gelesen, dass die Auer-Fans da auf jeden Fall eher pessimistisch an die Sache rangehen und da schon die Klatsche wittern. Andererseits, die Löwen haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber ist eine andere Geschichte. Aber wenn man zum Beispiel Timo Rost auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Zwickau gesehen hat, der wirkte schon ratlos. Der hat sich da auch richtig im Stich gelassen gefühlt von seiner Mannschaft. Hat gesagt, Trainingswoche war super. Zweikampfintensität war da, Feuer war da. Auch die ganze Stimmung rund um das Westsachsen-Derby war angerichtet. Fans haben hinter der Mannschaft gestanden und dann gehen sie ins Spiel und setzen nichts davon um, was sie trainiert haben und bringen einfach nicht die Leistung aus dem Training ins Spiel, wenn es darauf ankommt. Und ja, das ist halt auch die Aufgabe von Timo Rost. Und ja, wenn er die Chance noch bekommt gegen 1860, dann wird er auf jeden Fall am kommenden Wochenende die Leistung auch ins Spiel bringen müssen bei seiner Mannschaft.
Ja, ja. Ich bin gespannt. Aber ja, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Aue wirklich null Präsenz gezeigt in diesem Spiel. Also die ersten Möglichkeiten waren auf Seiten der Veilchen. Nazarov da einmal mit einem Weitschuss, ein Aufsetzer, war ein bisschen unangenehm für Sprang, aber auch am Ende kein Problem, den Ball zu entschärfen. Aber das war auch eigentlich der Großteil der Auer Chancen, die da passiert sind, weil dann übernahm Zwickau, richtig mutig haben sie gespielt, waren sicherlich auch motiviert, obwohl auch gegen sie natürlich die Statistik sprach, vorher noch keinen einzigen Auswärtspunkt geholt als einziges Team in der Liga, extrem auswärts schwach, also auch da war sicherlich ein bisschen Druck auf dem Kessel, aber die Jungs von Joe Enox waren mutig und haben versucht direkt von Beginn an nach vorne zu spielen. Und ja, das Ganze hat sich auch schon recht früh rentiert, in der 14. Minute nämlich. Johan Gomez, der Amerikaner, traf. Eingeleitet wurde das Ganze von Nils Butzen. Der hat eine Flanke gegeben aus dem rechten Halbfeld. Dann kam Baumann mit dem Kopf an den Ball. Den konnte Klivin noch entschärfen. War eine starke Parade. Und der Abstauber landete allerdings bei Joe Gomez spielt bei Liverpool. Und der hat ihn reingemacht und hat noch so ein bisschen mehr Feuer in dieses ganze Spiel gebracht, oder?
Ja, allerdings, weil er hat sich nicht nehmen lassen, um direkt vor der Heimkurve zu jubeln. Unfassbar. Also hat er natürlich ordentlich Öl ins Feuer gegossen von der eh schon angespannten Stimmung. Ich habe heute mal ein bisschen dazu mir das durchgelesen, was da überhaupt so alles passiert ist. Und es war wohl schon so, dass bei der Anreise der Zwickauer, die kamen mit einem Sonderzug, wollten eigentlich in Lößnitz halten und schon auf dem Weg dorthin wurde anscheinend die Notbremse gezogen von dem Sonderzug.
Klassiker.
Auer-Fans haben das irgendwie davon Wind bekommen oder haben auch an den Bahngleisen quasi diesen Zug schon so halb erwartet, so sah es zumindest aus. Gekämpft. Und dann haben sich da beide Fanlager so kleine Scharmützel geliefert, beziehungsweise waren auf dem Weg dahin. Ein Bengalo fand dann auch seinen Weg in Richtung Zug, allerdings übers Dach hinweg und steckte dann eine benachbarte Hecke an von einem unbeteiligten Privatgrundstück. Also da war einiges los im beschaulichen Aue am Sonntag. Naja, aber auf jeden Fall, da konnte man schon sehen, dass beide Fanlager heiß waren. Es war ja auch das erste Westsachsen-Derby seit 2000 in einem Punktspiel. Damals noch in der Regionalliga Nordost. Beide Seiten begegneten sich nochmal im Landespokalfinale 2016. Das hat Aue, glaube ich, mit 1-0 gewonnen damals. Aber deshalb lechzten auf jeden Fall beide Seiten nach diesem Spiel. Und Johan Gomez dachte sich, das reicht mir noch nicht, da gieße ich noch mal ein bisschen Öl ins Feuer. Und die Heimseite, die Heimkurve, vor Wut geschäumt, kann man verstehen, sprangen dann auch ein paar Leute in den Innenraum, wurden dann noch ein bisschen von den Ordnern zurückgehalten. Muss natürlich nicht sein von Johan Gomez, da sind wir uns, glaube ich, einig. Allerdings, ich meine, sowas kann mal im Derby passieren, will ich halt nicht gutheißen, was Gomez da gemacht hat, aber sowas kann man auch aushalten, theoretisch. Natürlich nimmt man sowas auch dankend an, ne, auf der Heimseite und regt sich dann gerne auf, aber
in der Situation ist natürlich heftig, ne? Also gerade als Absteiger so weit unten zu stehen, wirklich noch keinen Grund zur Freude gehabt in der kompletten Saison. Klar, da sind die Nerven natürlich noch angespannter.
Ja, aber gab auch Gelb von Dennis Aitekin für die Aktion für
Gomez. Gott sei Dank hat Aitekin diese Partie geleitet. Also wer weiß, wie das noch mit einem unerfahrenen Schiedsrichter gelaufen wäre. Stimmt. Also da einmal Props an die Jungs, die da die Ansetzung terminiert haben, beziehungsweise Aitekin dieses Spiel zugewiesen haben. Da haben sie auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt, weil Aitekin, absolute Legende, für mich der beste aktive Schiedsrichter im Moment. Und wenn einer das regeln kann, dann er.
Ja. Und diese gelbe Karte war nicht die einzige Konsequenz für Johan Gomez. Für ihn persönlich gab es später noch eine ein ganz anderes Nachspiel, aber dazu gleich.
Ja, das stimmt. Man muss ganz ehrlich sagen, nach diesem 0:1 war Aue wie gelähmt. Es ging eigentlich überhaupt gar nichts mehr in dieser ersten Halbzeit. Gomez hatte noch eine Chance, die durchaus auch hätte drin sein können. Zwickau hat weiter gut gespielt, gerade aus dem Mittelfeld heraus kamen gute Bälle in die Spitze von Löhmannsröben oder Göbel oder auch Jansen, haben da eine gute Figur gemacht und hatten sich diesen Vorsprung zur Halbzeit auf jeden Fall verdient. Und man muss ganz ehrlich sagen, nach der Halbzeit ging es auch gar nicht wirklich anders weiter. Aue ist einfach nicht ins Spiel gekommen. Trotz diverser Wechsel, auch später dann offensive Wechsel, Jonjic kam, Jastremski kam, Elias Huth, alles Jungs, die auch wirklich schon bewiesen haben, dass sie echt richtig gut kicken können. Aber auch das hat nichts geholfen. Und ja, größte Chance auch noch auf Seiten der Zwickauer. Sean Koskun, auch nach einer Vorlage von Gomez, hätte das 2:0 eigentlich machen müssen.
Ja,
hat absolut. Das Tor nicht getroffen, aber ja, ist natürlich klar, dass da die Aggression auf den Tribünen in Lila nicht abnimmt bei so einer Leistung, nicht wahr?
Nee, das stimmt. Zwickau hat wirklich noch Gnade gezeigt. Es gab noch ein, zwei Aktionen mehr, wo sie es nicht konsequent genug zu Ende gespielt haben oder wo der Abschluss nicht gepasst hat. Ja, aber je länger das Spiel ging und je mehr es dem Ende entgegenging, desto wütender wurden die Heimfans. Es wurde reichlich Pyrotechnik gezündet auf beiden Seiten, mit dem Unterschied, dass die Fans der Erzgebirgler einige Rauchtöpfe und Bengalos auch aufs Spielfeld geworfen haben. Ja. Das sorgte dann auch für die ein oder andere Spielunterbrechung. Auch hier Dennis Aitekin hat es eigentlich souverän gehandhabt, hat keine Nachspielzeit gegeben, sondern hat pünktlich nach 90 Minuten abgepfiffen, einfach um die Situation nicht noch weiter eskalieren zu lassen, weil ja, es sah schon so aus, als ob er schon Mühe damit gehabt hätte, überhaupt die 90 Minuten voll zu bekommen, aufgrund der Unterbrechung. Ja. Und ja, so ging es dann mit 0:1 vom Platz. Aue auch das Spiel verloren. Die Fans sauer. Und ja, nach dem Spiel gab es dann noch mehrere unschöne Vorfälle. Joe Enox und auch Johan Gomez haben beide gleichzeitig jeweils ein Interview gegeben. Enox dem MDR und Johan Gomez gerade Magenta. Da hat Joe Enox aus dem Augenwinkel gesehen, wie ein vermummter Fan des FCE sich aufmachte, um Johan Gomez entgegenzusprinten, wollte ihn dann tätlich angreifen und Enox blitzschnell reagiert, ist da seinem Schützling zur Hand gegangen und konnte mit der Hilfe von zwei Ordnern den Eindringling da zu Boden ringen. Das ist der Wahnsinn. Kann ich jedem nochmal empfehlen, sich das Video anzuschauen.
Wäre echt bereit fürs Oktagon. Ja.
Ja, wirklich. Der war bereit, alles zu riskieren, Joe Enox.
Ja. Wahnsinn. Unfassbar. Aber ja, auch legendär dieser Ausschnitt auf der Instagram-Seite von Magenta Sport, könnt ihr euch das anschauen. Auch man hört noch durch das Mikrofon irgendwie, geh von unserer Wiese runter oder so, sagt der Fan zu Johan Gomez. Und ja, das zeigt auch irgendwie diese ganze Dramatik und der Frust, den einfach die Auer im Moment in sich tragen. Und das ist echt ja, schwer zu ertragen, als jeder, der es mit dem ostdeutschen Fußball ein bisschen hält und ja, sieht, wie so eine traditionsreiche Franchise irgendwie gerade wirklich, wirklich am Struggeln ist und Probleme hat. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass es sich bessert. Solche Ausraster gibt es immer mal wieder von Seiten der Fans, da kann ich ein Lied von singen als Hansa-Fan natürlich.
Ja. Aber, das war übrigens noch nicht alles. Ich habe davon gelesen, dass auf der Tribüne auch noch ein Zwickauer Spieler tatsächlich auch angegriffen worden ist. Ja. Und nicht nur versucht, sondern...
Weißt du, wer das war? Ich habe nämlich den Namen nicht gefunden.
Die Bild-Zeitung hatte einen natürlich. Namen berichtet. Habe ich aber leider gerade wieder vergessen. Warte mal kurz.
Ja.
Ich gehe einmal kurz
Bild auf Plus. Dieser Zwickauer Spieler... wurde. Genau. Ich habe, solange du suchst, kann ich hier zwischendurch nochmal die verheerende Bilanz kurz gerne schildern. 120 Strafanzeigen wurden gestellt, 97 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und 36 Straftaten wurden bis Sonntagabend aufgenommen. Also ja, wirklich unfassbar. Das hört sich echt nach
Bilanz.
Eskalierter Clan-Hochzeit an, aber nicht nach einem Fußballspiel. Also ja. Wahnsinn. Ja.
Ja. Und Lukas Krüger soll es gewesen sein. Oh, okay. Ich habe allerdings keine Verifizierung gelesen. Ja, aber es war wohl in dem Polizeibericht die Rede, beziehungsweise die Polizei hat veröffentlicht, dass es ein 22-Jähriger war. Lukas Krüger ist 22 und hat das Spiel auf der Tribüne verfolgt, weil er nicht im Kader stand. Also
in der Kneipe oder was sind das für Stimmen da bei dir im Hintergrund?
Nee, hier auf dem Flur ist hier gerade eine kleine Unterhaltung entfacht bei mir in der WG. Ich weiß nicht, die Wände sind hier sehr dünn. Hier bei mir oben ist so eine kleine Kochecke mit einer Fritteuse und ich glaube, die wird gerade benutzt.
Ah, okay. Was ich ganz cool fand, David Frick hat nach dem Spiel nochmal gesagt...
Ich verstehe ja aber ehrlich gesagt auch manchmal mein eigenes Wort nicht. Es tut mir leid. Ich versuche dir...
Das ist Berlin, ne?
Zu folgen.
Das ist Berlin. Ja, David Frick, guter Zug, fand ich, hat nach dem Spiel Aue nochmal alles Gute gewünscht. Der Osten hält zusammen und ich glaube auch, dass die Veilchen da noch rauskommen. Aber es muss jetzt demnächst mal losgehen.
Und Joe Enox auch. Joe Enox hat auf der PK gesagt, wir sehen uns beim Rückspiel zu Timo Rost. Also auch da der Optimismus.
Richtig.
Und einfach nett.
Das, Joe Enox übrigens. Das würde ich nicht unterschreiben.
Ja, sowieso ein Ehrenmann, muss man sagen.
Ja, ist er auch
hinterher
wirklich,
gesagt, der hat auch hinterher gesagt, das geht nicht, was Johan Gomez gemacht hat, nämlich vor der Heimkurve so zu jubeln. Und Joe Enox meinte, er hätte zu ihm gesagt, er soll sich wie ein Profisportler verhalten und hat sich auch nochmal in aller Form auf der PK dafür entschuldigt. Also Joe Enox, jemand, der noch versucht hat, die Wogen zu glätten, soweit es denn noch ging.
Auch schon immer gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch zu Recht, glaube ich, auf jeden Fall einer, wenn nicht sogar der dienstälteste Trainer der Liga mittlerweile. Ich glaube, seit 2018 oder 19.
Ja, seit 2018,
seit 2018. Und auch vorher in Osnabrück einen guten Job gemacht. Ist ein guter Typ. Und für ihn freut es mich natürlich, dass da jetzt ein bisschen Luft ist zwischen Zwickau und den Abstiegsrängen. Aber genauso wird es mich.
Der hat ein abgeschlossenes Studium in Kriminalistik.
Ach was.
Ja, habe ich heute in seinem Wikipedia-Artikel gelesen, in den USA noch. Und er hat eine Bar, eine Kneipe, eine Sportsbar in der Osnabrücker Altstadt.
Ah ja, okay. Das
ist Fun krass. Facts hier nochmal.
Ja, krass. Raus. Dass er das alles, dann fährt er bestimmt jeden Samstag nach dem Spiel direkt da hinter die Theke, ne? Um dann da selbst zu serven.
Ich glaube auch, ja.
So wird es sein. Joe Enox wird hier jetzt aufgedeckt, hier das Privatleben.
Ja.
Wir fragen nach. Ja, aber Joe Enox kann zufrieden sein. Die letzten 4 Spiele, 2 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden. Das ist sicherlich ganz gut nach dem doch sehr durchwachsenen Start für den FSV Zwickau. Kann man jetzt so ein bisschen nach oben schauen und mal durchatmen.
Ja.
Gut, wollen wir das mal abhaken und sind gespannt, was nächste Woche passiert. Für Aue haben wir es gerade schon angesprochen, geht es gegen 1860 München in München. Zwickau muss bei Dortmund 2 ran. Oder nee, zu Hause spielt zu Hause gegen Dortmund 2. Also da vielleicht auch die einfachere Aufgabe auf Seiten der Schwäne. Gut, dann gehen wir zum absoluten Top-Duell. Es tut uns leid, dass wir schon wieder über die 60er reden müssen. Aber die sind echt Woche für Woche in so Gaga-Spielen verwickelt, dass man es einfach nicht ignorieren kann.
Ja.
Auch diese Woche wieder spektakuläres Spiel. Dieses Mal aber mit einem ungewöhnlichen Ausgang, wenn man die 60er-Spiele sich sonst angeschaut hat. Es ging gegen den SV Elversberg, die SV Elversberg,
Spielvereinigung, Sportvereinigung, wenn wir ganz korrekt sind.
Jesus Christus, ja. Bester Drittliga-Aufsteiger der Historie, mittlerweile auch gar nicht mehr so jung, die Liga, so 14 Jahre, ne? 2008, 2009 war die erste Saison, glaube ich.
Ja, gibt's genau.
Gibt's die Liga jetzt schon und niemand ist bisher so gut gestartet, keiner der Viertliga-Aufsteiger oder der Aufsteiger aus der vierten Liga ist so gut gestartet wie Elversberg und die Brust ist breit und das hat man auch gesehen, als die Löwen zu Gast waren, denn Elversberg hat von Anfang an das Spiel in der Hand gehabt, Ballbesitz, Fußball gespielt, eigentlich alles Dinge, die man sonst so von den Löwen kennt, nicht wahr?
Ja, das stimmt, aber die Löwen, die hatten überhaupt gar keinen Zugriff, insbesondere in der ersten Halbzeit in Elversberg. Das kam zum einen dadurch, dass Elversberg mit einer Dreier- bzw. Fünferkette agiert hat und damit kamen die Löwen überhaupt nicht zurecht. Erstmal, weil sie ihr eigenes Spiel überhaupt nicht aufziehen konnten und zweitens, weil sie auch defensiv einfach gebunden waren. Die Außen, nämlich Neubauer, Maurice Neubauer und Lukas Pinkert, die haben sich immer wieder offensiv eingeschaltet und sind immer wieder torgefährlich geworden oder auch in gefährlichen Aktionen in Erscheinung getreten. Aber zuerst war es in der 12. Minute Yannick Rochelt per Kopf, der zur 1-0-Führung getroffen hatte tatsächlich. Manuel Feil durfte sich vorher ein bisschen aufdrehen, nachdem er den Ball halb rechts an der Strafraumkante erhalten hatte. Und dann relativ entspannt auf den freien Rochelt am langen Pfosten flanken konnte, der per Kopf zur Stelle ging sehr einfach und die Löwen zu dieser frühen Zeit noch nicht auf dem Posten.
Ja, das stimmt. Wirklich wach wurden sie danach nicht. Also es ging eigentlich weiter mit der Dominanz aus Elversberger Sicht. Lukas Pinkert dann in der 27. Minute mit dem 2:0 per Kopf. Der Ball flog hoch in den Strafraum und Pinkert kommt so an der rechten Strafraumkante mit dem Kopf zum Ball. Marco Hiller dort sehr unsicher sah aus, wollte den Ball da irgendwie wegfausten, aber kommt erst zu spät an den Ort des Geschehens, sodass der Ball da schon von Pinkerts Kopf abgeprallt ist und Richtung Tor fliegt und dann auch die Linie überquert. Für mich sah es fast irgendwie nach einem Eigentor aus, aber offiziell das Tor wohl Pinkert gut geschrieben. Und spätestens da war dann die Stimmung schlecht und sie wurde noch schlechter in der 34. Minute, als es einen Elfmeter gab.
Ja, absolut. Und dieser Elfmeter, schmeichelhaft, würde ich sagen.
Ja.
Da auch das nötige Glück für die Hausherren aus Elversberg, Arne Ahning, nur sieben Minuten nach dem 2:0 durch Pinkert, pfiff Elfmeter. Jannik Deichmann soll eben Maurice Neubauer gefoult haben. In Wahrheit, wenn man sich das aber anschaut, touchiert er eigentlich nur die Schulter. Also er reißt ihn leicht um, allerdings, Kontakt ist kurz da, nicht wirklich intensiv und Neubauer fällt sehr leicht, also nimmt es auch mit Kusshand mal wieder. Aber ja, dann irgendwie auch keine komplett klare Fehlentscheidung, aber ist ja eh egal, weil es gibt keinen VAR und somit der Elfmeterpfiff von Arne Ahning blieb sowieso bestehen. Tore Jakobsen trat an und verwandelte sich ja unten rechts zum 3:0 und das war schon eine heftige Ansage gegen die bisher so ansonsten absolut souveränen Münchner Löwen.
Ja, total. Also wie gesagt, auch die letzten Jahre, die Löwen ja immer mal wieder mit defensiven Problemen, aber dafür halt immer mit dem Offensivfeuerwerk, was das so ein bisschen egalisiert hat. Ja. Aber ja, in diesem Spiel wirklich an beiden Enden Schwächen. Eine Chance gab es vor der Halbzeit, eigentlich die erste nennenswerte Chance, Erling Lakenmacher da nach einer Flanke, ja, ein bisschen aus Rücklage mit dem Kopf zur Stelle gewesen, aber auch nicht wirklich ein Problem da aus Elversberger Sicht. Und ja, so ging es in die Halbzeit mit einer ganz schönen Klatsche, die sich da anbahte für die 60er. Und ja, Michi Kölner wahrscheinlich auch dementsprechend bedient. Das Ganze, die Emotionen schäumten über kurz nach der Halbzeit. Da hat nämlich Boyamba ein Tor geschossen. War ein schönes Tor. Nach einer Flanke kam er an den Ball, drückte das Ding über die Linie. Und der Schiedsrichter, das Schiedsrichtergespann, du hast es schon angesprochen, um Arne Ahning, pfiff auf Abseits. Und da frage ich mich wirklich, wo die Brillen oder Kontaktlinsen vergessen wurden, weil das war wirklich offensichtlich kein Abseits.
Ja, aber ich frage mich auch ganz ehrlich, bei der Kameraperspektive, da dachte ich auch, ich habe meine Brillen oder Kontaktlinsen vergessen, weil ich habe nichts erkannt. Das lag aber auch wirklich an dieser Kameraeinstellung und an dieser Kameraperspektive sowieso da in diesem 6000 Zuschauer fassenden Stadion. Weiß ich nicht, da habe ich echt nicht so viel erkannt. Allerdings, wie gesagt, für die Fehlentscheidung sprach, dass sich Michael Kölner komplett aufgeregt hat, da er auch den Sicherheitsbeauftragten des DFB mehrfach vor sich hergeschubst.
Ja, ja.
Also wirklich tätlich
geworden. Das muss auch noch eine Strafe geben eigentlich, ne? Das ist ja 100%. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn gewesen,
ey. Wirklich.
Also irgendwas Kauderwelschiges da ihm ja wieder an den Kopf geworfen. Gut, dass der das nicht verstanden hat, dann wird es wahrscheinlich noch eine höhere Strafe geben.
Ja, wahrscheinlich besser so, das stimmt. Aber er hat ihn wirklich so zwei, dreimal von sich weggeschubst. Also
auch das wieder eine Empfehlung von uns an euch. Bitte anschauen im Video. Wirklich.
Ja.
Dritte Liga, echt dieses Wochenende, absolutes Irrenhaus. Wird dem Namen mal wieder gerecht.
Das stimmt. Ja, dann kam es aber noch dicker. Kurz, wie gesagt, vorher in der 59. Minute das Tor nicht gegeben durch Boyamba. Knappe 11 Minuten später das 4:0 durch Lukas Schnellbacher für die SV Elversberg. Correa auf der rechten Seite Richtung Strafraum passte dann raus auf die linke Seite, wo die Löwen mittlerweile aufgemacht hatten, mussten sie ja auch bei dem deutlichen Rückstand. Schnellbacher schießt dann im Strafraum. Schuss war jetzt gar nicht so krass platziert, dachte ich. Also für Hiller vielleicht auch ein bisschen haltbar.
Ja.
Aber ja, die Löwen irgendwie war der Drops gelutscht an diesem Nachmittag.
Ja, hast du recht. Also es gab noch ein kurzes Aufbäumen. Mbuyamba machte noch das 4:1, aber ja, wirklich gefährdet war dieser Sieg für die Elversberger zu keiner Zeit. Und deswegen muss man sagen, Glückwunsch an Horst Steffen und seine Jungs. Mittlerweile kann man nicht mehr von Glück sprechen, sondern wirklich ja, von einer verdienten Tabellenführung. Wahnsinn, ja. Wirklich. Wer hätte das gedacht?
Ja, wirklich krass. Nur einmal verloren bisher gegen Saarbrücken. Ansonsten, also dass sie auch wirklich gegen 1860 so stark performen, das hätte ich nicht gedacht. Sieg hätte ja sogar noch höher ausfallen können. Ja. Kevin Coffey hatte noch kurz vor Schluss die Riesenchance zum 5:1. Auch da die Löwen komplett aufgemacht. Ein Pass in die Tiefe und Coffey war komplett durch. Hat dann Hiller sogar verladen, aber den Innenpfosten getroffen. Und von dort prallte der Ball an den anderen Innenpfosten und dann wieder zurück ins Spielfeld. Also da hat wirklich nur ganz wenig, zweimal gefehlt zum 5:1. Aber auch egal für Elversberg. Die haben jetzt die Tabellenführung tatsächlich übernommen von 1860. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Nächste Woche spielt Elversberg gegen Trommelwirbel. In Halle spielen sie. In Halle. Also auch da werden sie der Favorit sein.
Kann ein Sieg drin sein, ja, denke ich auch.
Ja, und die Löwen, hast du ja schon gesagt, gegen Erzgebirge Aue daheim. Alles andere als ein Sieg, eine herbe Enttäuschung, würde ich sagen.
Was war unser Tipp in der dritten Liga? Welches Spiel hatten wir da?
Ja.
Getippt. Du hast es in deinen Notizen.
Richtig. Wir hatten getippt Köln gegen Halle. Köln gegen Halle, das habe ich mir sogar die Zusammenfassung in der Sportschau am Samstagabend angeschaut. Wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht das Ergebnis und habe mitgezittert, weil Köln hat 2:0 geführt tatsächlich. Ich habe getippt 2:1 und du hast getippt 1:1. Und ja, am Ende gab es dann aber doch das 2:2 und zwar in der 89. Minute und dadurch hast du hier natürlich wieder die Tendenz richtig und ich gar nichts. Ja. Wie soll es anders sein? Das ist echt, das zieht sich hier bisher durch die Saison.
Ich habe ja jetzt sogar, ich habe ja Tendenz und richtiges Torverhältnis. Das sind ja zwei Punkte, oder nicht?
Ja, das sind zwei Punkte, ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Punkte. Wir müssen die Regeln
mal verschriftlichen. Drei ist, wenn man es genailt hat. Wenn man es
komplett nailt, ne?
Genau, ja. Eins ist, wenn man nur so, also wenn man nur richtig hat, wer halt gewonnen hat. Und ja, wenn man Torverhältnis und Tendenz ist ja dann halt einfach ein Unentschieden, was halt ein anderes Unentschieden ist, als man getippt hat, dann genau, geht es. Geht es so. Ja, gut. Freue ich mich drüber. Auch beim anderen Spiel, das wir getippt haben, sah es lange so aus, als ob ich da saftig absahen werde, punktemäßig. Ja. Aber ja, dann ist noch was anderes passiert. Und damit willkommen zu Holstein Kiel gegen den Hamburger Sportverein. An dieser Stelle möchte ich gerne an dich übergeben und dir ja nochmal dieses schöne Match in Erinnerung rufen. Ja, beschreib mir gerne, wie du das Ganze aufgefasst hast. Ich habe es auch parallel geschaut in der Konferenz. Ich weiß nicht, hast du es als Einzelspiel geguckt oder auch in der Konferenz?
Ich habe es als Einzelspiel geschaut, ja.
Ja, gut, dann lass uns beginnen. Wie hat dir der Auftritt von Holstein in Halbzeit 1 gefallen?
Ja, der Auftritt, der hat mir extrem gut gefallen, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Also Holstein war die klar bessere Mannschaft. Ich habe auch immer mal wieder in den Kicker-Ticker geschaut und mal so geguckt, was sie schreiben, auch bei strittigen Situationen und so. Selbst da, Tenor, Holstein, klar die bessere Mannschaft, auch in der neutralen Sportschau-Zusammenfassung wurde der Kommentator nicht müde, das zu betonen. Aber ja, wie gesagt, am Ende dann doch mit dem unglücklicheren Ende. Also wirklich die ersten 30 Minuten Holstein den HSV völlig beherrschen, an die Wand gespielt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Es gab Großchancen im Minutentakt, häufig aus der zweiten Reihe auch, auf dem nassen Rasen. Es hatte, glaube ich, lange vorher da geregnet. Aber leider immer wieder am überragenden Heuer Fernandes im Hamburger Tor gescheitert. Was mir aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, das Mittelfeld auch total dominiert. Das war so der Schlüssel in dem Spiel. Es war auffällig. Eigentlich jeder kritische Zweikampf wurde gewonnen. In ein, zwei Situationen muss man allerdings auch sagen, ein bisschen Glück gehabt. Es war einmal Hauke Wahl, der Robert Glatzel da den Ball in die Füße gespielt hat und Thomas Dähne musste einmal halten Und in einer anderen Situation stand Sonny Kittel im Abseits, als er dann den Ball danach ins Tor geschossen hatte. Das war allerdings auch schon so gegen Ende der ersten Halbzeit. Zuvor, ja, ich glaube bis zur 20. Minute 10-0 Torschüsse. Rehse, Arp, Skripski, alle guten Tag erwischt. Arp durfte ja von Beginn an für den verletzten Pichler und außerdem auf links Mikkel Kirkesgau für Simon Lorenz reingekommen.
Ja, wirklich das, geil war Arp doch auch nicht. Also,
ja, ich fand, der hat schon ein ganz gutes Spiel gemacht. Der hatte immer wieder seine Aktionen. Es gab noch eine Situation in der ersten Halbzeit, wo er aus spitzem Winkel draufgehalten hat. Auch da Heuer Fernandes auf dem Posten gewesen. Also er hatte schon seine Aktionen. Und er hatte ja auch später im Spiel sogar ein Tor erzielt, was aber aberkannt wurde. Aber da können wir auch gleich noch drüber reden.
Stimmt, ja.
Ja, aber auch, wie gesagt, dass Mikkel Kirkesgau reingekommen ist, brachte mit sich, dass Holstein in einer Viererkette agiert hat, anders als sonst. Da ist es ja gerne die Dreier- bzw. Fünferkette. Und auch das hat dem HSV so ein bisschen den Zahn gezogen. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, weil Kirkesgau und Becker auf den Außen trotzdem sich offensiv eingeschaltet haben und da immer wieder Flanken auch reingeschlagen haben. Und ja, der erste HSV-Abschluss erst in der 22. Minute durch Muheim. Das war so ein Distanzschuss und so um die 30. Minute rum war dann der HSV mehr im Spiel. Wenn was ging, dann meist über Dompe, über die Seite, gegen den hatte Becker verteidigt, genau. Und ja, ein Warnkopfball gab es quasi von Glatzel. Den konnte Erras, war es glaube ich, von der Linie noch kratzen, im Nachfassen quasi. Aber beim zweiten Mal dann Robert Glatzel macht dann natürlich auch die zweite Chance, die sich ihm bietet, sofort rein, klar. Und dann stand es halt 0-1 nach 39 Minuten und auch das war immer noch schmeichelhaft für den HSV. Und ja, dann ging es mit dem Rückstand in die Pause und ich war schon schlecht gelaunt, aber man hatte natürlich noch die Hoffnung, dass es in der zweiten Hälfte ein bisschen besser werden sollte und ein bisschen besser laufen sollte.
Und, wie hast du es gesehen, wie Holstein aus der Halbzeit rauskam? Hat es dir weiterhin gefallen oder hast du da einen Bruch feststellen können im Spiel?
Ja, also mir hat es eigentlich noch im Großen und Ganzen gut gefallen, weil Holstein hat weiter das eigene Spiel durchziehen können. Der HSV kam aber noch besser ins Spiel und es war eine offene Partie in der zweiten Hälfte. Trotzdem aber noch, für mein Gefühl, mit den gefährlicheren Chancen für Holstein. In der 66. Minute zum Beispiel gab es diese riesen Aufreger in meinen Augen. Luftzweikampf zwischen Hauke Wahl und Heuer Fernandes. Heuer Fernandes hat den Ball, lässt ihn aber wieder fallen. Hauke Wahl berührt ihn aber nicht. So habe ich es zumindest gesehen, in diversen Wiederholungen. Wenn er ihn berührt, dann wirklich muss man es erahnen. Aber es ist nicht so, dass Heuer Fernandes den Ball verliert oder fallen lässt, weil er angegangen wird. Und da ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ob das im Fünferraum ist oder an der Mittellinie. Er lässt halt den Ball fallen. Arp ist da, staubt ab zum 1-1 und Daniel Siebert pfeift es ab. Und spätestens da war ich komplett bedient. VAR natürlich auch mal wieder nichts gesagt. Kann man, finde ich, ruhig mal machen. Zumindest mal den Tipp geben, schau es dir nochmal an. Aber ja, da haben wir wieder die alte Leier von, man will die Kompetenz beim Schiri auf dem Feld lassen. Und ja, 3 Minuten später das 0-2, Moritz Heyer per Kopf nach einer Ecke. Und das war einfach brutal, wie das Spiel abgelaufen ist. Diese Dramaturgie, Holstein tat und machte. Und der HSV machte einfach die Tore, kaltschnäuzig, brutal effektiv. Und das ist halt wieder das Kennzeichen von einer Spitzenmannschaft, muss man halt auch dazu sagen. Der HSV braucht nicht viele Chancen und hat mit Robert Glatzel und auch anderen Leuten da Leute drin, die einfach die Tore machen. Und ja, dann gab es ja sogar noch das 0-3. Ja.
Genau, Wahnsinnstor, 85. Minute, Ludovic Reis lässt da auch wirklich die halbe Abwehr aussteigen. Fand Hauke Wahl sah nicht so gut aus da bei dem Tor von Reis. Natürlich auch individuelle Klasse, das irgendwie so zu antizipieren, wo jetzt genau die Ausfallschritte der Verteidiger hingehen. Aber ja, das vielleicht auch ein Tor, was hätte verhindert werden können, wenn man da ein bisschen näher am Mann gewesen wäre, aus meiner Meinung nach.
Ja, das kann man schon so sehen und auch ärgerlich halt ein Ballverlust an der Außenlinie von Ochi Vrid, der noch reinkam, dann ein schneller Pass in die Tiefe zu Reis und der dann halt das mit individueller Klasse natürlich da auch gut macht zum 0-3 und noch ärgerlicher, ja, alles in allem erstmal ärgerlich zu diesem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, hättest du mich da gesehen, hättest du mich einfach nur fassungslos vor meinem Bildschirm gesehen.
Hätte ich gern gesehen.
Ich wusste echt nicht, ja, ich weiß. Ich weiß, weil ich echt nicht begreifen konnte, dass man echt für die beste Saisonleistung, muss man eigentlich so sagen, Holstein mit der besten Saisonleistung, hemmungslos vom HSV auf der Anzeigetafel trotzdem verprügelt wird. Und ja, ja. Ja, noch ärgerlicher, also das war alles, was ich hier gerade erzählt habe, schon sau ärgerlich. Aber noch ärgerlicher, als dann ja in der Nachspielzeit Holstein sogar noch zweimal traf. Einmal erste Minute, glaube ich, der Nachspielzeit Moritz Heyer nach einer Becker-Flanke per Bogenlampe ins eigene Tor. Ja. Sah ein bisschen komisch aus. Und dann in der 90. plus 3 sogar noch das 2:3 von Finn Bartels. Aber natürlich alles schon viel zu spät. Sollte dann nichts mehr nützen. Aber also da dachte ich echt, nee, ey, dann lieber 0-3 verlieren und nicht noch sowas.
Ja, ich hätte auch lieber das 0-3 gehabt, ne, hätte ich hier 3 Punkte bekommen. Ja. So gibt's mir nur ein, aber gut. Ja, ja, verstehe. Das war irgendwie nochmal besonders triggernd, glaube ich, auch für dich dann.
Genau.
Wahrscheinlich, ja. Weil man dann gesehen hat, auch gerade bei dem zweiten Tor, wie einfach es doch eigentlich war, durch diese HSV-Abwehr durchzugehen, aus Kieler Sicht. Und wenn man nur ein bisschen abschlussstärker gewesen wäre an diesem Tag, hätte es auch anders laufen können. Aber ja, der HSV konnte sich mal wieder verlassen auf Heuer Fernandes. Diese Saison, glaube ich, da wird uns niemand widersprechen. Der beste Keeper in der gesamten Liga. Macht einen wahnsinnigen Job Woche für Woche. Und hält halt sein Team dort, wo sie jetzt gerade stehen. Und zwar ja am Sonnendeck auf Platz 2 der Tabelle.
Ja, das stimmt.
Wahnsinn.
So. Und genau, um hier nochmal das Fazit zu ziehen, wie gesagt, beste Saisonleistung von Holstein, macht irgendwo auch wieder Hoffnung, weil fußballerisch, das war ja auch gegen Paderborn so, auch wenn das Ergebnis, wie gesagt, auch anderes aussagt, aber fußballerisch auf jeden Fall auf einer Höhe mit den Top-Mannschaften. Und ich denke, ja, da fehlt halt die Cleverness in solchen Spielen. Muss man irgendwie abhaken, auch wenn es schwer ist. Und die erste Niederlage überhaupt in der zweiten Liga im 9. Duell gegen den HSV.
Ja, stimmt, das hast du auch noch gesagt.
Auch das ist natürlich ärgerlich. Dass
die Serie gebrochen. Ich hab's gerochen.
Ja, hast du. Du hast es.
Ja, gerochen. Stabil. Dann insgesamt 3 Punkte für mich auf mein Konto. Du bleibst bei 0.
Richtig. Wie soll es anders sein?
Stabil. Obwohl, nee, oder hast du letzte Woche einen Punkt gemacht? Ja, ne? Oder?
Nee, ich hab noch gar keinen einzigen Punkt. Das wüsste ich, glaube ich, wenn ich einen Punkt gemacht hätte.
Ja, kultig. Ich glaube, ich habe jetzt
ein bisschen so 6 aber haben, das ist jetzt. So. Ja, das müssen wir mal zusammenzählen. Die Mühe hat sich hier natürlich auch noch keiner gemacht.
Das ist anstrengend, ja.
Deshalb, ja. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Spiel, was wir besprechen wollen. Richtig. Zum Tabellenende ein Kellerduell. Eines von zweien. Wir haben ja hin und her überlegt, ob wir über das Niedersachsen-Derby reden wollen, Braunschweig gegen Hannover. Wir tun es nicht. Wir tun reden über Magdeburg gegen Fürth.
Richtig, ja. Greuther Fürth, so ein bisschen das Aue der zweiten Liga. Auch als Absteiger mit großen Problemen. Deswegen kam Magdeburg als Gegner eigentlich zur rechten Zeit, habe ich vor dem Spiel gedacht. Auch nicht so wirklich konstant in die Saison gestartet. Viele Probleme nach einem guten ersten 2 Spieltagen ging es so ein bisschen runter mit der Leistung. Und ja, beides Teams, die vor dem Spiel unbedingt gewinnen mussten. Und das hat man auch gemerkt. Ich weiß nicht, hast du eigentlich die Zusammenfassung bei Sport1 geschaut?
Ja.
Ist dir aufgefallen, dass der Kommentator war hundertprozentig entweder ein richtiger Sachse oder ein Sachsen-Anhaltiner? Weil der hat so einen kranken Akzent gehabt. Das war
so ein Unterdrückter.
Unterdrückter. Aber natürlich hört man es trotzdem raus. Das ist genauso wie wenn Schwaben versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Das hörst du auch immer raus.
Ja, stimmt.
Ja, ne, ist mir nur aufgefallen, das wollte ich nur mal kurz
sagen. Das ist eine Frechheit, oder?
Ja, ist eine Frechheit, ja.
Partei. Die blaue-weiße Brille aufgehabt.
Ja.
Hat man auch gemerkt.
Ja. Nee. Ja, aber Magdeburg auf jeden Fall das bessere Team von Anfang an gewesen, sind gut aus der Kabine gekommen und haben nicht wirklich ängstlich gezeigt, was man ja auch hätte denken können, haben Chancen kreiert, haben den Ball gut rotieren lassen, trotz der Abwesenheit von Baris Artik ja immer noch. Hankuri hatte jetzt mal eine offensivere Position, kam auch zur ersten Möglichkeit, so ein bisschen so eine halb verunglückte Flanke, die da Richtung Tor von Linde flog. Und in der 38. Minute war es dann ein Neuzugang, der das Tor markierte für Magdeburg, das 1:0. Cristiano Piccini, mir noch bekannt aus seiner Zeit bei Sporting Lissabon. Ich habe eine kleine Schwäche für Sporting, weil ich schon häufiger mal in Lissabon war und deswegen den Verein so ein bisschen verfolge. Fand ich irre unter der Woche, als er da bekannt gegeben wurde, noch zusammen mit Herbert Bockhorn. Wirklich zwei stabile Transfers, beide auch schon gespielt. Piccini auf der Innenverteidigerposition kann eigentlich auch Außenverteidiger, aber da war Bockhorn dann unterwegs und hat direkt zugeschlagen nach einem Quartengschuss, den Linde noch gut halten konnte, war er am Umschaltschnellsten und ist da reingespritzt und hat den Ball über die Linie gedrückt. Keine Chance mehr für Haddadi oder Michalski dort zu intervenieren und auf einmal stand es 1:0 und das war auf jeden Fall verdient.
Ja, das stimmt, verdient war's. Auch wenn Linde für mich einen leicht unglücklichen Eindruck da gemacht hat. Also er wehrt den Ball so nach vorne ab und dadurch kann Piccini oder Piccini, wie auch immer er ausgesprochen wird, erst reagieren und dann abstauben. Richtig interessanter Mann, den Magdeburg da geholt hat für die Defensive. Dreifacher italienischer Nationalspieler, 29 Jahre alt und neben Sporting auch Stationen wie Valencia, Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad oder Real Betis Sevilla in seiner Vita. 73 Ligaspiele, 22 in der Serie A. Also ein sehr hochqualifizierter Mann, den Magdeburg sich da geangelt hat.
Random, ne? Da frage ich mich auch so, wie kommt das zustande? Ne?
Also, hat viel überrascht, glaube ich. Ja. Nicht nur uns.
Ja, ja, mich total. Ja, als ich den Namen gesehen habe, habe ich gedacht, ist er das wirklich?
Er ist es.
Er war es, ja. Aber ja, direkt hat sich direkt gelohnt, richtig bezahlt gemacht. Mit der Kaltschnäuzigkeit eines Strafraumstürmers hat er es gerochen, den Braten. Den Abklatscher von Linde. Richtig. Die Freude darüber weilte allerdings nicht so lange, denn nur 4 Minuten später war es Damian Michalski in seinem zweiten Spiel für die Fürther, der ausgleichen konnte. Klassiker, Ecke, Marco John, Kopf vom Innenverteidiger, das Ding ist drin, keine Chance für Reimann. Kam so ein bisschen aus dem Nichts, finde ich, weil Magdeburg nun wirklich dominiert hat. Aber ja, für Fürth natürlich ein willkommener Wachmacher. Und vor der Halbzeit natürlich extrem wichtig, moralisch da zurückzukommen für die Jungs von Schneider.
Absolut. Dann passierte wenig spielerisch, was wenig erwartend oder beziehungsweise es war so zu erwarten, dass es kein Leckerbissen war.
Ja, ja.
63. Minute brachte Christian Titz seinen Joker, seinen Super-Joker Tatsuya Ito. Beide kennen sich noch bestens aus diversen Stationen eigentlich. Und Ito, der Japaner, mittlerweile auch schon seit längerer Zeit bei Magdeburg, belebte das Spiel dann auch auf den offensiven Außenpositionen, hat man richtig gemerkt. Das ein oder andere Tempo-Dribbling konnte er da setzen. Und in der 73. Minute, da gab es die nächste Riesenchance für Magdeburg. Amara Kondé mit einem Schuss an die Latte, so aus circa 11, 12 Metern von halb rechts, im 16er, richtiges Gewaltding, den habe ich schon drin gesehen. Ich habe das Spiel auch in der Konferenz mir angeschaut. Und als er da zum Schuss ansetzte, dachte ich, der geht jetzt sowas von safe rein. Aber hat nicht ganz gereicht. Ein paar Zentimeter haben gefehlt.
Genau, gereicht hat es erst in der 86. Minute. Moritz Boni-Quarteng, richtig guter Mann, mit seinem vierten Tor für Magdeburg in der laufenden Saison.
Ja.
Auch nach Ito-Vorlage hat er schön ein paar Fürther stehen lassen, beziehungsweise die Fürther-Abwehr in dieser Sequenz ziemlich passiv gewesen. Sieht Quarteng gar nicht mal so ein optimaler Pass, aber der hat die Zentimeter, die er braucht, zieht mit rechts ab, so aus 17, 18 Metern und schweißt das Ding rechts oben im Winkel rein. Wahnsinnsschuss, überhaupt keine Chance für Linde und natürlich in der 86. Minute der alles entscheidende Treffer, sämtliche Dämme, glaube ich, gebrochen in Magdeburg und natürlich ein Stich ins Herz für Greuther Fürth, die wirklich mittlerweile einfach nur noch enttäuschen. Das geht alles nicht so auf, wie es gedacht war. Ne?
Ja, und das natürlich in diesem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel, ein toller Begriff, natürlich doppelt schmerzhaft. Jetzt wirklich immer noch die einzige Mannschaft nach 8 Spieltagen ohne einzigen Sieg, nur 4 Punkte auf der Habenseite. Ja. Das bedeutet Rang 18, weil Eintracht Braunschweig nämlich parallel in Hannover zu einem Unentschieden kam, damit einen Punkt holte und ja auf Rang 17 vorstieß, 5 Punkte hat. Magdeburg jetzt auf Platz 15, raus aus den Abstiegsrängen. Und für Marc Schneider wird es wirklich saueng jetzt als Trainer.
Ich auch, ja. Ja, ich glaube, dass ich da auf Fürther Seite so ein bisschen verkalkuliert wurde mit diesen. Ich glaube, Fürth wollte ja wirklich so irgendwie so ein junges Team mit großen Talenten. Sieht man ja Amino Sieb, Sidney Rewiger, Nils Seufert. Die sind ja alle noch verhältnismäßig jung, auch Marco Jone jetzt kam. Aber da fehlt einfach so ein bisschen die Erfahrung, glaube ich. Und das schlägt sich ja darin nieder, dass halt die Siege ausbleiben. Also besonders im Abschluss schockierend schlecht. Also der Einzige, der halbwegs trifft, ist der Rigotta. Aber der Rest wirklich, erschreckend. Und glaube ich auch eine Sache, die temporär sein wird, weil Qualität setzt sich am Ende durch. Also die Jungs, die dort spielen, sei es Tillmann oder Giesbeck, der jetzt auch wieder langsam fit wird, Rigotta, Abiyama, Max Christiansen, die werden sich schon wieder fangen. Aber trotzdem, schockierend, wie man sieht, wenn so ein Negativstudel entsteht, wie das eine Mannschaft leben kann über Spiele, ne?
Ja, das stimmt. Aber glaubst du echt, dass die sich jetzt demnächst quasi berappeln und dann die Kurve kriegen? Also ich glaube auch nicht, dass sie
mit einem neuen Coach
vielleicht absteigen. Ja. Mit einem neuen Coach, ja. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall sich noch auf einen längeren Abstiegskampf einstellen müssen, glaube ich, ehrlich gesagt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen am Ende so den 10. oder so.
Vielleicht machen sie das am Ende, aber ich sage, sie haben bis zum, ich sag mal, bis Mitte der Rückrunde auf jeden Fall große Abstiegssorgen noch.
Ich sag auf jeden Fall, dass die Weihnachten wieder überm Strich sind. Also,
okay.
das da bin ich mir ziemlich sicher.
Also dann ja schon Mitte November, dann ist ja schon die
Winterpause, vorgezogen. Ja, ist ja hier Gaga Katar, stimmt.
Ja, aber kann ja trotzdem sein, ja.
Ja, aber glaube ich,
das ist spannend. Weil ich sehe natürlich auch, dass sie viele talentierte junge Spieler haben, aber sie haben wirklich nicht die Führungspersönlichkeiten. Und
ja, die haben sie schon, ne? Also man muss jetzt sagen, also Griesbeck ist finde ich, schon eine Führungspersönlichkeit und der hat jetzt einfach auch viel Verletzungspech gehabt, ist jetzt wieder da. Der kann in so eine Rolle schlüpfen. Ich glaube, Haddadi ist natürlich neu in Deutschland, hier im Fußball, ist, glaube ich, aber auch als tunesischer Nationalspieler, erfahrener Mann, auch jemand, der das übernehmen konnte. Und auch Rigotta, ein gestandener Bundesliga-Stürmer, auch jemand, der seinen Mund aufmachen kann. Es funktioniert bloß irgendwie, chemistry-wise irgendwie nicht, aber sie haben das Material, um gut zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass es auch zeitnah umgesetzt wird. Also, ja.
Ja.
Glaub auch nicht mehr, dass es unter Schneider nochmal hochgeht. Aber wenn dann jemand Neues kommt, es gibt ja viele Jungs, die noch frei sind, kann ich mir vorstellen, dass es dann doch auch fix wieder stabile Leistungen gibt dort in Bayern.
Sicher, mit Thomas Tuchel klappt es dann wieder.
Genau.
Mit
Kofeld.
Ja.
Kofeld ist einer für Fürth. Wenn er nicht zu Bochum stimmt. Geht. Oder Reis, der jetzt auch beurlaubt wurde von Bochum.
Stimmt.
Kann alles sein.
Ja, es sind so einige heiße Namen auf dem Transfermarkt. Ja. Gut aufpassen, Herr Azuzi. Ja.
Ja.
Dann die müssen Tipps wir nur noch
für kommende Woche, ne?
Genau, die Tipps für kommende Woche, dingfest machen. Ich würde sagen, ich pick mir mal was aus der zweiten Liga raus.
Ja, da gibt es eigentlich nur ein Spiel, was man wählen kann. Ich hoffe, du wirst die richtige Auswahl treffen.
Es gibt also nur ein Spiel, was man wählen kann. Meinst du Hansa Magdeburg?
Ja, natürlich.
Klar. Ja, natürlich, klar. Machen wir.
Übrigens, Service-Tweet, Fair Mappen, 2:2 gerade beendet. Also
auch da. Ja. Brandneu.
Ein paar Türchen, die gefallen Info sind. Genau, Klassiker, Montagaufnahme, das Drittligaspiel läuft nebenbei. Eigentlich müsste man schon wieder sagen, Erzgebirge gegen 1860. Aber wir nehmen mal Dynamo Dresden gegen Ingolstadt.
Das
Duell der Absteiger.
Okay, soll ich da vorlegen?
Genau, Dynamo auf Platz 6, also Tabellen. Nachbarn wird so ein bisschen entscheiden, wer jetzt oben wirklich angreift und wer es ein bisschen schwieriger hat. Das Ganze im Rudolf-Habich-Stadion. Stefan Kutschke gegen seinen alten Club. Ich bin gespannt, was du sagst.
Dresden kommt ja immer weiter, immer besser in Tritt. Ingolstadt jetzt zuletzt auch gewonnen. Ich sage, die Dresdner, sie machen's. mit einem, was sage ich, mit einem 2-1. Ich war mir gerade nicht sicher, ob 3-2 oder 2-1, aber ich bleibe bei 2-1.
Ich sag, das geht unentschieden aus. 1-1.
Ja, ja, das ist eigentlich ein guter Tipp. Scheiße. Okay. Alles klar, ja gut. Dann sag du mal gerne, was du denkst bei Hansa Magdeburg.
Da denke ich natürlich an einen 4-0-Sieg für Magdeburg. Nein, Schmarrn. Hansa wird gewinnen, wird wieder da sein nach dieser Durchstrecke, jetzt die letzten drei Spiele, bittere Niederlagen. Aber gegen Magdeburg, wo kann man besser zurückkommen, wenn nicht im Derby, im Ostderby, Traditionsderby gegen den ersten FCM? Ich bin schon bei vielen dieser Spiele gewesen. Immer ganz besondere Stimmung und volles Stadion wahrscheinlich wird es geben. Deswegen sage ich, Hansa wird getragen von der Menge und von der Hitze des Moments und gewinnt 3-1.
3-1, okay. Ja, ich tendiere auch zu Hansa, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich jetzt 2-0 sage, ist langweilig. Aber.
Ja, kannst du auch machen.
Ich sag 2-0.
Ja, gut. Dann sind wir uns ja mal einig. Dann könnten wir da beide punkten. Aber gewinnt Magdeburg. Mal schauen, wie es ausgeht. Alles klar, dann würde ich sagen, 50 Minutes in the Box. Wir sind fertig und fiebern dem Wochenende entgegen. Und gegen Holstein ran.
Bielefeld.
Oh, ja, okay. Auch interessant. Kann man sicherlich auch Punkte holen, muss man aber nicht.
Ja, Bielefeld ja unter Scherning in diesem Sinne. Auch ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, stimmt, auch wenn sie jetzt wieder verloren haben.
Hast recht. Gut, dann hören wir uns kommende Woche wieder. Ich freue mich, habt eine schöne Woche. Ihr auch, liebe Hörerinnen, schaltet wieder ein. Vielen Dank für eure Treue diesem Podcast gegenüber. Wir machen das alles sehr gerne und hoffen, dass ihr auch die nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Macht es gut und bleibt sauber und gesund. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss.